Herzlich willkommen zu einer neuen Folge King Kong Klima und heute ausnahmsweise mal mit einem Nerd-Thema.
Sonst nie.
Heute Thema Stromsparen und Stromverbrauch im Haushalt.
Ja, und das ist ein echtes Thema für Superheldinnen und Superhelden.
Ja.
Wer kennt sie nicht?
Ja, und wer kennt sich besonders gut damit aus, Christian?
Mr. Stromspiegel!
Ja, vielen Dank für diese tolle Einleitung von dir. Ja. Ich mache seit ungefähr 5, 6 Jahren den bundesweiten Stromspiegel und kenne mich natürlich tippitoppi aus. Und du weißt ja, Superhelden, die meisten sind elektrisierend. Zum Beispiel?
Carmen Electra, ist das eine Superheldin? Nein.
Aber ist auch kein Superheld, es ist eigentlich ein Superbösewicht. Elektro, einer der Hauptbösewichte von Spider-Man.
Es gab auch früher schon diesen 10 Millionen Voltmann.
Ja.
Den gab es auch.
Aber geil, Thor. Der schießt Blitze aus seinem Hammer.
Ja, also wer es richtig drauf hat, der kennt sich gut mit Strom aus.
So
wie
ist es.
Mr. Stromspiegel.
Ja, und weil ich schon da bin, zufälligerweise heute vorbeigekommen.
Ja.
Wir sprechen heute, wie du es gesagt hast, einmal über den Stromverbrauch im Haushalt.
Wir sprechen aber auch darüber, wie kommt der überhaupt zustande und was kann man vielleicht auch dagegen tun?
Dein Lieblingsthema.
Mein Lieblingsthema, Energieeffizienz. Auch da gibt es eine Superheldin, Effizienz, ja.
Ja. Super, die musst du mir mal vorstellen.
Mach ich gerne mal einen Termin.
Das wäre das Traumpaar sozusagen,
genau.
der Stromeffizienz.
Da sprechen wir natürlich auch über solche Sachen wie, erkennt ihr effiziente Geräte? Spoiler an den Labels.
Ja.
Ist aber auch nicht ganz so einfach.
Also ganz oberes Thema ist auch wichtig, Ökostrom. Da müssen wir drüber sprechen.
Genau.
Wo gibt es den, wie gibt es den, wo erkenne ich den? Ist der teurer oder spare ich damit irgendwie Geld?
Genau, und am Ende gibt es dann natürlich nochmal ganz konkrete Tipps.
Und diesmal nicht ein.
Nicht zwei.
Nicht vier.
Fünf.
Also so heute bekommt ihr bestimmt mindestens.
Unzählbar.
Oder 10.
Ihr kriegt viele tolle Tipps.
Ihr kriegt viel zu viele. Los geht's.
Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Öko-Dschungel. Mit Boris Dembrowski und Christian Noll.
Allein im letzten Jahr haben wir Deutschen 9 Milliarden Euro verschwendet. Wir haben einfach viel zu viel Strom verbraucht.
Wir haben bestimmt noch mehr verschwendet, aber für Strom allein 9 Milliarden.
Ja, der total unnötig ist. Ja? Das sind, umgerechnet haben wir das mal, das wären 18 Millionen Tonnen CO2 und zum Vergleich, was ist jetzt, ich meine, das sind immer so diese Zahlen, oh, 18 Millionen Tonnen, wie viel ist das? Ganz viel. Das ist tatsächlich viel. Das ist, man könnte damit das zweitschmutzigste oder drittschmutzigste Kohlekraftwerk in Europa abschalten.
Ja. Und die 9 Milliarden Tonnen, das finde ich auch irre. Wir zahlen ja 20 Milliarden Euro im Jahr für die EEG-Umlage. Das heißt, wir könnten uns die Hälfte schon wieder dadurch zurück reinsparen, wenn wir nicht so viel Strom verschwenden würden.
Aber Christian, wir zwei Nerds sind schon wieder voll drin. Ich glaube, wir müssen jetzt mal erstmal drüber sprechen, wo kommt denn eigentlich unser Stromverbrauch her?
Aber das sollte doch eine Nerdfolge werden. Aber okay, gut.
Ja. Also wir alle verbrauchen Strom, das ist vollkommen klar und das ist passiert zu Hause und der Stromverbrauch zu Hause ist natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Das ist einmal, wie viele Leute wohnen denn bei mir im Haus? Ist es eine Person oder vier Personen? Vier Personen haben natürlich mehr Geräte und lassen mehr Geräte laufen.
Teilen die sich aber zumindest vielleicht auch, dann auch.
Natürlich, ne? Natürlich teilen die das. Ja. Genau, das ist so, aber erstmal haben die dann auch vier Tablets oder vier PCs, das sind auch mehr Geräte. Wir haben natürlich die Frage, wohnst du, oder wir beide wohnen in einem Mehrfamilienhaus, in einer Wohnung, das ist erstmal klar, da teilt man sich sehr viele Sachen. Wenn ich ein Einfamilienhaus habe, habe ich halt mal eine Gartenbeleuchtung, vielleicht ein elektrisch hochfahrendes Garagentor oder die Heizungspumpe unten im Keller, die eben nur für meine Heizung alleine pumpt und nicht für 20 Wohnungen in der ganzen Wohnung.
In einem großen Haus zu wohnen, ist dann, was zumindest was den Stromverbrauch angeht, erstmal effizienter.
Erstmal besser, genau. Und es hängt damit zusammen, wie dein Warmwasser erhitzt wird. Also wir kennen das, es kommt ja erstmal warmes Wasser aus dem Hahn, aber du weißt nicht, ob das beispielsweise, also man weiß es natürlich, aber auf den ersten Blick sieht man nicht, ob es beispielsweise ein Durchlauferhitzer oder ein Boiler irgendwo ist, der da dafür verantwortlich ist oder ob es über die Zentralheizung eben dann unten im Keller irgendwo in einem Speicher erhitzt
wird. Und dann gibt es aber auch bei diesen zentralen elektrischen Geräten, obwohl die Strom benutzen, auch effizientere Geräte.
Genau.
Da gibt es Unterschiede.
Da gibt es Unterschiede. Und davon eben ist es abhängig, wo du wohnst, wie viele Leute und wie dein Warmwasser ist und wo du stehst. Weißt du eigentlich, ob du ein Stromsparer bist oder ob du ein Energieschwein bist?
Also ich bin nicht nur ein Nerd, ich bin auch ein Angeber.
Ja.
Ich pose ziemlich damit, dass mein Stromverbrauch, beziehungsweise unser, wir sind ja zwei Personen, in den letzten Jahren konstant bei roundabout 950, 960 Kilowattstunden im Jahr, also immer unter 1000 Kilowattstunden im Jahr lag. Und ich glaube, das ist ziemlich gut. Ja, man muss dazu sagen, wir haben Warmwasser nicht elektrisch, ne, sondern dezentral, also zentral aus der Hausanlage erzeugt. Und wir haben einen Gasherd, ne? Den müsste man dann wahrscheinlich auch noch oben drauf schlagen, aber ich glaube, wir sind immer noch ziemlich gut.
Also ich bin ja nicht ohne Grund Mr. Stromspiegel. Ich habe hier, ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich habe ihn hier vor mir liegen und jetzt schauen wir erstmal nach, ob Christian wirklich so gut liegt.
Strom im Spiegel,
ja.
Mit Boris Dembrowski.
Ja, Herr Noll, Sie wohnen in einer Wohnung?
Ja.
Sie erhitzen Ihr warmes Wasser ohne Strom?
Das wird mir jetzt zu intim. Ja, ohne Strom.
Sie sind zwei Personen.
Ja, ich bin zwei Personen.
In Ihrer Wohnung sind zwei Personen. Und Sie sind bei 900 und ein paar zerquetschten.
Genau.
Und Sie sagen, Sie sind gut.
Ja.
Christian, dein Streber-Image von den letzten Folgen, das schlägt hier auch wieder voll durch. Na, also du bist hier gering.
Den Blick konnte man jetzt nicht sehen, aber ich habe echt Angst bekommen.
Du bist in der Klasse A, das ist die beste Klasse. Das heißt, und gerade auch die, ich sag dir mal, die beste Klasse geht hier. Die Grenze liegt bei 1300 Kilowattstunden für deine.
Das heißt, ich kann eigentlich nochmal raushauen oder nein?
Du kannst nicht. Richtig was nein, raushauen nein. Und wärst trotzdem immer noch gut. Ja. Aber du siehst einfach, du bist tippitoppi.
Ja, und ich muss sagen, obwohl ich einen WLAN-Router habe,
ja.
Obwohl ich eine Waschmaschine habe, obwohl wir sogar eine Espressomaschine haben,
ja.
Und einen Fernseher und so weiter und so fort. Und wir gucken auch Fernsehen. Wir sind,
ja, ne? Also, ihr wascht doch eure Wäsche.
Wir gucken in der Waschmaschine Fernsehen. Ja, wir waschen auch unsere, ja, Wäsche, genau.
Siehst du.
Also das ist doch eigentlich ganz gut.
Das ist super, ne? Das ist super. Aber tatsächlich muss man sagen, das liegt wirklich nicht bei allen Haushalten. Wir sammeln ja unendlich viele Daten, also bis zu 200.000.
Ihr ist bei CO2 online.
Bis zu 200.000 Daten von Haushalten sammeln wir ein über den Stromspiegel, über die Webseite. Und da ist es tatsächlich so, dass die Bandbreite riesig ist. Also es gibt Leute, die da wirklich um die 4.500 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen. Und das siehst du mal.
In einem Zwei-Personen-Haushalt.
Auch in einem Zwei-Personen-Haushalt sind es so 3000 Kilowattstunden.
Also dreimal so viel wie ich.
Genau, dreimal so viel wie,
ja,
ich. Wir kappen natürlich irgendwann und sagen, das ist nicht plausibel. Vielleicht ist da irgendjemand, der irgendwann einen Zahlendreher oder sowas hat.
Oder eine Cannabis-Plantage.
Das kann sein. Tatsächlich wurde letztens eine Bitcoin-Farm in Sachsen ausgehoben. Und die haben einen Stromverbrauch gehabt. Das hat dann die Tageszeitung dort, die Sächsische Allgemeine oder wie das war, hat es, ja, ausgerechnet. Das ist, glaube ich, mehr irgendwie insgesamt 102-Personen-Haushalte laut bundesweiten Stromspiegel gewesen wäre, weil die halt geschürft haben ohne Ende. Mhm. Und die haben das halt sozusagen bei ich sich im Haushalt irgendwo in dem Mehrfamilienhaus einfach geklaut, abgezogen.
Ach so, also doch. Also ich wollte sagen, es ist ja nicht verboten, wenn man es selber zahlt.
Nee,
ne?
Ja.
Im Gegensatz zu einer Cannabis-Plantage.
Ja. Die haben sich das dann einfach gestohlen und so weiter. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wo setzt sich der Stromverbrauch zusammen? Was meinst du, wo verbraucht ihr am meisten?
Wo verbrauchen wir noch am meisten? Ich würde sagen, schon noch der Kühlschrank wahrscheinlich.
Ja, hat der gehört. Also man kann ja so sagen, wenn ein Haushalt irgendwie insgesamt 100%, ja, Stromverbrauch hat, dann sagt man so 17% geht auf Kühl- und Gefriergeräte. Die, ja, laufen ja 24 Stunden am Tag durch. Das ist ja nicht wie eine Waschmaschine, die einmal, dreimal, je nachdem, wie viel Wäsche und wie oft, ja, gewaschen wird.
Übrigens, der Mythos stimmt auch nicht. Die Lampe geht aus, wenn die Tür zugeht.
Ja.
Ich kenne jemanden, der ist so groß, dass er sich da reingesetzt hat und das bezeugen kann.
Ja, siehst du. Waschen und Trocknen natürlich macht viel aus, aber nur 13%. Und wenn du keinen Wäschetrockner hast, dann macht es deutlich weniger.
Mhm.
Habt ihr einen Wäschetrockner?
Wir haben jetzt einen Waschtrockner.
Einen Waschtrockner?
Ja, dramatische Geschichte, erzähle ich später.
Können wir später drüber reden, ja. Und tatsächlich, was meinst du, wo geht am meisten Energie drauf im Haushalt?
Energie oder Strom?
Strom, entschuldige. Wir müssen hier schon korrekt bleiben, wir sind unter Nerds.
Wenn es nicht der Kühlschrank ist, dann ist es in einem Ein- bis Zweifamilienhaus wahrscheinlich die Heizungspumpe.
Ja, das ist nicht schlecht. Aber eigentlich ist es tatsächlich Informations- und Telekommunikation.
Inzwischen schon, ja. Okay,
inzwischen,
das wusste ich nicht.
Das sind 27%.
Okay. Wow.
Ja.
Also Fernseher, WLAN-Router.
Ja, HiFi-Anlage haben wir.
Ach so, ja, okay.
Tablets, Bluetooth-Boxen, all dieses Gedöns. Ne?
Der und große so. Gaming-PC, den du,
ja,
zu Hause hast.
Ja, ja, ja. Nee. Wir machen jetzt keine Werbung. Okay. Wir reden jetzt hier, wir werden nächstes Nerd-Thema wäre nämlich irgendwie PC-Spiele oder Konsolenspiele. Aber
ja,
ist ein anderes Thema. Und da ist nicht eingerechnet, was jetzt durch die Gegend geistert, das Schauen von Netflix oder Amazon-Serien, ja, kostet so und so viel.
Wobei dieser Stromverbrauch dann eben ein virtueller Stromverbrauch ja fast schon wieder ist. Der entsteht nicht bei uns zu Hause, sondern an anderer Stelle. Aber heute sprechen wir nur über das, was wir zu Hause direkt verbrauchen.
Wir haben also jetzt festgestellt, du stehst ziemlich gut da. Ich kann soweit sagen, auch diesmal, auch ich stehe gut da. Ich könnte es mir gar nicht als Mr. Stromspiegel erlauben, einen schlechten Stromverbrauch zu haben. Mhm. Und wenn wir jetzt aber schon bei dem Stromverbrauch sind, ist natürlich die nächste Frage.
Wie kann ich den Stromverbrauch reduzieren? Und der Königsweg lautet natürlich Energieeffizienz. Was ist Energieeffizienz? Energieeffizienz ist eben nicht der Letzte macht das Licht aus, versuchen sich einzuschränken, sondern Energieeffizienz bedeutet, ich tue das Gleiche mit einem geringeren Energieverbrauch. Also ein sehr energieeffizienter Kühlschrank, der kühlt genauso gut wie ein alter ineffizienter Kühlschrank beispielsweise. Ja, oder die LED-Lampe, die macht genauso hell, wie das früher die Glühlampe gemacht hat, nur mit einem Fünftel des Stromverbrauchs. Ja, also 80% weniger. Das ist schon enorm, was sich da einsparen lässt.
Absolut. Und wie erkenne ich effiziente Geräte? Wäre jetzt die Frage, also ich gehe jetzt in den Supermarkt oder in den Elektrogroßhandel oder Fachhandel oder online und will mir ein neues Gerät kaufen, dann muss es ja irgendwie eine Info geben. Also ich meine, da steht jetzt irgendwie 800 Kilowattstunden und 600, da gucke ich eh nicht drauf. Ich gucke auf den Preis und meistens auf nichts anderes.
Schön, dass du so naiv fragst. Ja. Was du vielleicht noch nicht wusstest. Nein. Es gibt das sogenannte EU-Energieeffizienz-Label. Das Sag gibt bloß. Es europaweit mit den bunten Skalen. Und ab jetzt wird's tricky.
Ja.
Ja. Üblicherweise geht's von A bis G. Es gibt aber auch welche, die gehen eben nicht von A bis G.
Übrigens auch wieder Stromspiegel.
Mhm. Es gibt welche, die gehen bis A Triple Plus. Das sind Geräte, die sind dann teilweise nochmal bis zu 50% oder mehr sparsamer als das A-Gerät.
Ja.
Und es gibt Geräte, da gibt es nur ein Plus oder gar kein Plus, je nach Gerätekategorie. Da wird es so ein bisschen kompliziert. Das heißt, wenn ich in den Laden gehe und ich kaufe mir einen neuen Kühlschrank, eine neue Spülmaschine, eine neue Waschmaschine, vorher oder im Handel nochmal informieren, was ist denn eigentlich die beste Energieeffizienzklasse für diese Art von Gerät?
Aber das ist ja, ich meine, das Energielabel ist ja super verständlich, aber tatsächlich ist es so, und das ist noch verwirrender irgendwie, es gibt ja Kategorien, da ist ja irgendwie A schon fast das Schlechteste. Also wenn man jetzt A plus hat irgendwie, dann hat man A, das ist ja zum aus der Haut fahren.
Ja, sowas. Das war so ein bisschen, ist das Label das Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Bei Kühlschränken ging das relativ schnell nach der Einführung, waren sehr schnell sehr viele Geräte in der Kategorie A. Es gab keine schlechteren mehr, weil der Verbraucher einfach gesagt hat, ich will nur noch A kaufen. Und dann hat man sich seitens der Industrie, seitens des Handels nicht rangetraut und gesagt, okay, wir reskalieren das jetzt, sondern man hat neue Klassen oben eingefügt, A++, A++ und so weiter. Eigentlich wäre der konsequentere Schritt gewesen, das neu einzusortieren und zu sagen, okay, A ist jetzt das schlechteste Gerät, dann packen wir das in D. Das hätte natürlich dazu geführt, weil das Label so wirksam ist, dass keiner mehr die A-Geräte gekauft hat.
Naja.
Hätte.
Aber tatsächlich auch da weiß ich schon Neueres, auch das ist dir bekannt. Gott sei Dank hat sich die EU sozusagen durchgerungen, genau diese Reskalierung vorzunehmen. Und im Jahr 2021 werden alle diese Haushaltsgeräte eben neu eingruppiert. Und das heißt, was jetzt A++ ist, wird wahrscheinlich B oder C oder A vielleicht noch sein, je nachdem, wie mega effizient es ist. Und diese Spanne ist einfach deutlich besser. Das heißt, für uns Verbraucher ist es eine Riesenhilfe, weil es deutlich transparenter und noch viel einfacher wird im Handel.
Es war allerdings keine göttliche Fügung, sondern das war tatsächlich ein langer Kampf von Verbraucherschützern, von Umweltverbänden, von Energieeffizienzunternehmen, die sich dafür eingesetzt haben, dass es dann eben
aber ist wichtig, genauso
wie auch wieder verständlich.
Genauso wie die Verbote. Also für mich ist ja sowas das Thema, wo ich so sage, irgendwie brauchen auch Verbote einfach von ineffizienten Geräten. So beste Beispiel ist auch da wieder die Glühlampe. Was gab es da für einen riesen Aufschrei? Und in Deutschland ist es nicht dunkel geworden.
Ich würde es nicht Verbot nennen. Für mich ist es ein Standard, der einfach dazu führt, dass man bestimmte Sachen nicht mehr kaufen kann, ohne dass es den Einzelnen einschränkt. Ja, also ich darf ja auch selber darf man eigentlich nicht zu laut sagen, aber die Glühlampe, ich darf die weiter verwenden.
Das
wird mir ja nicht verboten.
Zum Erwärmen.
Nein, ich kann sie nicht mehr kaufen.
Ja, ne?
Also es gibt natürlich noch irgendwelche Vögel, die Mittel und Wege gefunden haben, die weiter irgendwie in Verkehr zu bringen. Aber eigentlich ist diese Inverkehrbringung, die ist verboten. Noch nicht mal der Verkauf ist verboten, sondern ich darf sie nicht mehr in den EU-Markt neu einführen. Okay, es wird zu nerdy. Aber es ist eigentlich kein Verbot.
Ja,
es ist eine gute Sache, okay. Und es schränkt niemanden ein. Ne? Also ein Gerät, was Standby-Verbräuche sind beispielsweise auch reguliert. Mhm. Ja, dadurch, dass es jetzt halt eben nur noch ein halbes Watt und nicht mehr 12 Watt verbraucht, das merke ich überhaupt nicht. Das merke ich im besten Fall dadurch, dass meine Stromrechnung sinkt.
Aber wir müssen jetzt auch mal, wir brauchen nicht mehr über Verbote sprechen, sondern einfach Technik und Technik, die den Menschen hilft. Aber wir haben ja drüber, was wir gesagt haben, wir haben ja unwahrscheinlich viele Haushaltsdaten aus den letzten 5 Jahren ausgewertet. Wir haben das erste Mal 2014 den Stromspiegel gemacht und jetzt 2019. Und wir haben die Daten einfach mal alle komplett übereinander gelegt von jedem Jahr und haben festgestellt, dass sich minimal etwas getan hat. Das heißt, wir Verbraucher verbrauchen eigentlich genauso viel Strom wie noch vor 5 Jahren. Und Hand aufs Herz, alle reden darüber, wir müssen effizienter werden, wir müssen das Klima schützen, aber zu Hause tut sich dann scheinbar doch nicht so viel irgendwie mit der Energiewende aus der Steckdose.
Naja, also die Haushalte haben sich dann schon zwangsläufig die effizientere Waschmaschine gekauft, wenn die alte kaputt ging. Mhm. Die hielten ja auch früher noch ein bisschen länger, als sie das heute tun. Aber es kam eben, wir haben ja über die Informations- und Kommunikationstechnik gesprochen, neue Geräte dazu. Ja, und das kompensiert natürlich so ein bisschen den Einspareffekt. Ich glaube aber auch, dass sich da noch eine gewisse Negativtendenz einpendelt, weil eben teilweise die Label noch gar nicht so viele Jahre im Markt sind und die Geräte eben auch länger halten. Und was wir vor allen Dingen sehen können, ist bei der Haushaltsbeleuchtung, da sagt das Statistische Bundesamt, da geht der Verbrauch dank LED auch komplett zurück.
Runter. Ne? Genau,
das aber geht genau runter, aber auf der anderen Seite kommen neue Verbräuche eben auch dazu.
Total, ich sehe das ja selber bei uns zu Hause irgendwie. Wir haben in der letzten Ecke auch einen WLAN-Router, damit irgendwie die Kinder auch noch das Tablet gut irgendwie ihre Musik hören können. Und ich habe das einprogrammiert, aber trotzdem läuft das Ding ja immer wieder. Und immer wieder kommt es, jetzt sind wir doch da, können wir schon mal einstellen. Man kann den Punkt dann irgendwie, also diesen Knopf drücken und dann läuft das Gerät ja natürlich mit. Und das ist nicht zu unterscheiden, gerade diese Repeater verbrauchen manchmal bis zu 20, 30 Euro im Jahr.
Wow.
Also das ist schon ein Kasten Bier, den du da irgendwie an der Wand hängen hast, nur weil du es nicht, weil es 24 Stunden am Tag durchrennt. Mhm. Und wir haben natürlich gar nicht drüber gesprochen, es gibt das Label und das Gerät ist beispielsweise super effizient, das heißt eine Spülmaschine, verbraucht ganz wenig Strom und ganz wenig Wasser, aber nur,
wenn ich die Eco-Taste drücke.
Wenn du es korrekt benutzt, ja. Also das ist sozusagen, wenn ich nach Hause komme, das Ding hinstelle und einfach nur auf On drücke, dann läuft es erstmal im Standardprogramm und das ist überhaupt nicht effizient, egal wie teuer die Maschine war. Und das ist natürlich etwas, wo ich mir denke, warum werden wir Verbraucher eigentlich an jeder Stelle irgendwie nicht unterstützt, sondern uns irgendwie Steine in den Weg gelegt? Also es könnte ja Standard sein, dass man sagt, jedes Haushaltsgerät wie Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine läuft als Standardprogramm im Eco-Programm. Das finde ich irgendwas, wo ich mir denke, das ist echt.
Ja, aber da spiele ich jetzt den Advocatus Diaboli.
Ja.
Weil wir Menschen sind.
Ja.
Und weil wir auch nicht möchten, dass die Waschmaschine 6 Stunden läuft, sondern weil wir erwarten, dass die nach 4 Stunden fertig ist. Und das Eco-Programm, das führt dazu, dass zwar weniger Energie verbraucht wird, dafür aber die Waschmaschine länger läuft, damit es genauso sauber wird.
Ja, aber man kann sie einprogrammieren.
Man kann das einprogrammieren, aber was ist wichtiger für den Verbraucher? Mhm. Ist Klimaschutz wichtiger oder ist Komfort wichtiger?
So, ja,
und das ist
ganz
natürlich,
klar.
Die Hersteller fragen sich halt eben, wonach wird eben unterschieden. Aber es gibt auch ein umgekehrtes Phänomen bei Fernsehgeräten. Da werden die Fernsehgeräte viel zu dunkel eingestellt ausgeliefert, weil in diesem Auslieferzustand wird gemessen. Dann bekommen die ein gutes Label. Was macht der Verbraucher? Packt das aus, sagt, das Bild ist ja viel zu dunkel. Und stellt erstmal Kontrast und Helligkeit wieder auf Maximum. Und dann wird eben auch nicht mehr das verbraucht, was verbraucht werden sollte.
Aber weißt du, was ich super komfortabel finde? Ökostrom.
Erübrigt Energieeffizienz nicht.
Nee.
Aber ich würde sagen, wenn ich letztendlich, ich glaube, ich kann persönlich auch noch ein bisschen was einsparen an der einen oder anderen Stelle, aber alles getan habe, dann natürlich Ökostrom. Und ich habe Ökostrom schon seit 2006 oder 2007 habe ich einen Ökostromvertrag, auch mit Überzeugung. Und damals hat es noch mehr gekostet. Das lässt sich dann aber auch dann wieder durch die Einsparung, die ich beispielsweise durch den Einsatz von Energiesparlampen damals oder heute LEDs bewerkstellige, lässt sich das dann auch, rechnet sich das dann auch
noch? Ja, und tatsächlich ist es ein großer, noch sich festhaltender Mythos, dass Ökostromtarife standardmäßig oder immer teurer werden, so wie man es ja zum Beispiel von den Bioprodukten auch immer hört. Das Bio natürlich ist ein bisschen teurer, klar. Auch beim Ökostrom hält sich das konstant, aber das ist nicht korrekt. Also es gibt, gerade wenn man die Vergleichsportale benutzt, auch sehr viele Ökostromanbieter, die ganz oben ranken und einen tollen, günstigen Tarif anbieten, obwohl sie wirklich grünen Strom liefern. Und aber auch da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, auch jetzt nochmal Nerd, wenn ich jetzt Ökostrom mir hole, es heißt ja nicht, dass meine Klimabilanz des Stromverbrauchs von plötzlich 100 auf 0 gesetzt wird, sondern es bleibt ja natürlich immer noch so ein bisschen Rest übrig. Es gibt ja Infrastruktur und so weiter, aber man kann davon ausgehen, dass man durch einen Ökostrom 90% weniger CO2-Emissionen verursacht in seinem Haushalt, was den Stromverbrauch betrifft. Und es ist eben genau komfortabel. Mit einem Mal kannst du da richtig viel für deine eigene Klimabilanz machen. Und das finde ich ist ein ziemlich einfacher und ziemlich komfortabler und immerhin noch nicht so teurer.
Genau, für die eigene Klimabilanz auf jeden Fall. Aber, und da wird es jetzt noch nerdiger, Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom.
Nein, aber da gibt es ja zum Glück tatsächlich zwei richtig gute Labels, die dir da helfen im Dschungel der Labels. Und das ist einmal eben dieses grüner Strom-Label und das OK-Power-Label. Und wenn die zwei drauf sind, dann kannst du dir sicher sein, dass es keine zweifelhaften Label sind und die Zertifikate, die sozusagen da vergeben werden für die Ökostromanbieter, auf jeden Fall aus guter Quelle sind.
Genau, aber der Unterschied ist ja nicht, also wenn das Ökostrom heißt, dann verkauft dir letztendlich der Energieversorger den Ökostrom, der ohnehin produziert wird. Das heißt, die Menge des Ökostroms im gesamten Stromnetz wächst nicht notwendigerweise, aber diese Labels, die stellen dann ja auch sicher, dass aus neuen hinzugebauten Kraftwerken was geliefert wird. Und das ist dann letztendlich eben was, was eben dann auch einen Beitrag zur Energiewende
leistet. Ja, kommt halt auch wieder mal, Öko ist nicht wie Bio bei Lebensmitteln ein geschützter Begriff. Das kann sich jeder drauf machen. Und was beim Strom sparen, also wir sprechen ja sehr viel über Energieeffizienz und Strom sparen. Und gerade natürlich kann man sparen, indem man einfach nur seinen Tarif wechselt. Ne? Also sehr viele Leute sind tatsächlich noch in irgendwelchen uralten Tarifen und wechseln relativ wenig.
Und dann ist Ökostrom in der Regel immer billiger.
Immer billiger, auf jeden Fall. Und auch, es gibt auch tatsächlich, wie man sagt, sehr viele Leute sind ja auch manchmal bei Stadtwerken irgendwie und sagen,
ich auch.
Ja, genau, ich will bei einem Stadtwerk sein, kommunal, regionale Wertschöpfungskette, auch wenn der Strom natürlich aus wo auch immer herkommt. Der
wird deutschlandweit gehandelt, ja.
Genau, deutschlandweit gehandelt. Finde ich, das ist eine gute Sache. Und auch die Stadtwerke orientieren sich da um. Ja? Also, dass die sagen, sie haben oftmals eigene Ökostrom-Tarife, die sie anbieten. Und viele von denen gehören natürlich auch, dass sie gut zertifiziert sind. Da sollte man natürlich gucken. Und wenn man auch da gilt, immer nachfragen. Das heißt, ich gehe zu meinem Stadtwerk und sage, ich will einen grünen Strom. Aber ich möchte auch, dass der wirklich richtig grüner Strom drin ist. Dann sollen die sich darum kümmern, dass sie eben von OK Power oder grüner Strom-Label zertifiziert werden.
Genauso habe ich es gemacht.
Ja?
Ja. Ich bin bei einem norddeutschen Stadtwerk mit OK Power Label.
Siehst du? Ja. Und das schon seit, bist du gewechselt zwischendrin? Oder
ich bin zweimal gewechselt. Das sieht man auch auf meiner Haustür. Da ist der EWS Schönau Aufkleber, ist überklebt mit Naturstrom.
Ich habe gewechselt.
Und jetzt bin ich nur bei einem anderen Anbieter.
Ah ja.
Ja.
Siehst du mal. Nee, da merken wir auch wieder was Charakterliches. Du wechselst ständig. Mache ich ja wenig. Ich habe ja immer
noch eine treue Seele.
Ich bin loyal bis in den Tod.
Hm. Ja.
Aber jetzt haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen drumherum besprochen, wo wir gesagt haben, hey, hier Stromverbrauch im Haushalt, der stagniert. Energieeffizienz ist ein super guter Hebel und ein Treiber, dass da sich viel tut. Aber wir müssen wirklich drüber sprechen, wenn wir stagnieren und den Klimaschutz und die Energiewende schaffen wollen, kann man zu Hause sehr viel machen. Und der Stromspiegel von der Bandbreite zeigt, von bei dir 900 bis jemand, der 3000 Kilowattstunden verbraucht, da geht einiges. Und vielleicht wollen wir einfach mal Raum für Raum durchgehen und schauen, welche Tipps wir den Leuten mitgeben können. Und es gibt natürlich viele Klassiker, die jeder schon tausendmal gehört hat. Aber es gibt auch ein paar sicherlich neue, gute Sachen und die man auch anwenden kann, ohne dass man jeden Tag was machen muss.
Wo willst du anfangen? Auf dem Klo, das geht schnell.
Im Badezimmer.
Im Badezimmer.
Im Badezimmer, ja.
Ich habe im Badezimmer natürlich Licht.
Ja. Hast du Fenster oder kein Fenster?
Nee, kein Fenster.
Also braucht ihr immer Licht, ja?
Fenster einbauen, lässt sich nicht bewerkstelligen und würde natürlich dann auch wieder Wärmeverluste bedeuten.
Oh, ne? Ja, nerdig. Ne?
Genau, ja, aber das ist natürlich mit Energiesparlampe, ist das gar kein Thema.
Aber Energiesparlampe, geht das? Also tatsächlich ist eine LED da natürlich viel besser, also hier.
Von der Effizienz tut sich da nicht viel. Also die LED hat inzwischen, haben bessere Lichtqualität.
Komfort. Also ich meine, im Badezimmer hat man ja eigentlich ein kaltweißes Licht, damit man sich gut schminken kann und tatsächlich alles sieht. Das scheint für dich nicht so ein relevantes Auswahlkriterium zu sein.
Ja, ich mache auch manchmal gerne so Gruselschmink. Und nein, also die Energiesparlampen, die es zuletzt gab, also die sind ja inzwischen ja nicht vom Markt verschwunden, aber weitgehend abgelöst worden. Die gab es auch in sämtlichen Farbtemperaturen, nennt man das ja, also kaltweiß oder warmweiß und so weiter. Das gab es schon. Und was ich auch eigentlich ganz schön fand an den Energiesparlampen ist, die wurden ja nicht so schnell hell.
Ja.
Ja, und wenn du morgens im Winter ins Bad kommst und du machst das Licht an und es ist direkt gleißend hell, das war eigentlich ein ganz positiver Nebeneffekt von der Energiesparlampe.
Ja, ja.
Das gibt es jetzt leider, bei mir gibt es noch, die halten schon teilweise über 10 Jahre. Wenn du LED einbaust, leider direkt spot on.
Spot on. Und alle die Schönheit in voller Pracht.
Ja. Mr. Stromspiegel in vollem Glanz. Bühne frei.
Was gibt's denn noch im Badezimmer? Also du hast das Licht, das ist natürlich eins der wichtigsten Sachen dort.
Traue ich mich nicht zu sagen, ich habe eine Elektrozahnbürste.
Echt?
Ja.
Aber du weißt schon, dass Studien sagen, dass es nicht unbedingt viel besser ist.
Ich finde, es fühlt sich besser an.
Ja?
Ja. Und ich finde, jetzt im Vergleich dazu, was andere Geräte im Haushalt verbrauchen, das ist schon so ein Komfort, wo ich sage, das leiste ich mir schon. Ich glaube, damit...
Du kannst es dir leisten, laut Stromspiegel.
Ich kann es mir auch leisten, auch dank meines günstigen Ökostromvertrags bei einem norddeutschen Stadtwerk. Und ja, er wird ja mit Ökostrom betrieben. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich Ökostrom verschwenden darf. Da bin ich absolut anderer Meinung. Ja. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, das ist schon noch in Ordnung.
Also klar, und dann kommt natürlich im Badezimmer, je nachdem, wie dein Warmwasser. Also klar, es gibt, haben wir darüber gesprochen, Warmwasser, wie wird es erhitzt? Wenn es nicht zentral ist, sondern über Strom, hast du meistens ja im Badezimmer fürs Duschen, Badewanne einen Durchlauferhitzer oder eben einen Boiler. Aber ein Boiler ist natürlich, meistens sind die schon relativ alt und so, da lohnt es sich immer auszutauschen.
Die Boiler sind die mit dem Speicher, wo das Wasser dann konstant dann teilweise auf Kochen heiß gehalten wird, ne? Weil viele Leute auch glauben, wenn ich mit Kochen, heißem Wasser putze, wird die Wohnung sauber, was auch absoluter Quatsch ist.
Klar, Legionellen ist immer so ein Thema, wobei das tatsächlich nicht so das
die Herausforderung,
nicht. Nee, hast du nicht so die Herausforderung im Wohnbereich, sondern tatsächlich ist es eher ein Thema für Aircondition, also für Klima. Und
auch in Wasserleitung, tatsächlich.
Ja, aber sehr, sehr, sehr,
aber
sehr
das selten. Aber das ist nicht das. Wir machen noch eine Nerdfolge über Legionellen und Legionäre und.
Und so. Und da ist natürlich so ein richtig super effizienter Durchlauferhitzer. Da gibt es sehr, sehr gute mittlerweile. Es wird auch tatsächlich, gibt es Förderprogramme dafür. Das heißt, wenn du zu Hause einen richtig alten Durchlauferhitzer stecken hast, da kriegst du vom Staat, glaube ich, 100 € für den Austausch. Und die sind super. Da kannst du richtig digital einstellen, genau die exakte Temperatur, die da rauskommen soll. Da gehen auch schon irgendwie Sparmaßnahmen und alles Mögliche. Und das ist
super. Und das ist irre mit dieser Temperatureinstellung. Was würdest du sagen, ist eine angenehme Temperatur zum Händewaschen?
35 Grad.
Ja, mach das mal. Das findest du viel zu heiß. Da ziehst du die Hände ganz schnell wieder weg. Also es ist, Wasser muss überhaupt nicht so warm
bereitgestellt
werden, wie
aber
man
Christian,
glaubt.
Aber Christian, Hände waschen sowieso mit kaltem Wasser, wenn wir hier schon bei den Tipps sind, weil da kannst du tatsächlich, und das ist tatsächlich,
bist du eigentlich ein Warmduscher?
Nee, Heißduscher. Wenn du, wenn du, tatsächlich, also hier einer der besten Tipps: Wenn ihr zu Hause einen Durchlauferhitzer oder einen Boiler habt, was heißt sozusagen Warmwasser mit Strom, stellt eure Waschbecken, wo ihr die Hände wascht, mit kaltem Wasser ein. Da könnt ihr am meisten sparen, weil ihr braucht es nicht.
Da unten drunter das Rädchen für warmes Wasser, wenn es eins gibt, einfach
ausstellen. Ausstellen, weil es braucht es nicht. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass man sich mit Seife und kaltem Wasser genauso gut die Hände waschen kann, auch in der Grippezeit und bei allem Möglichen. Das
und macht keimfrei werden hier sowieso erst, wenn ich die richtig gut wasche.
Und das sollst du ja gar nicht, weil keimfrei, dann kriegst du genug andere Probleme. Ja. Also das ist der erste Tipp im Badezimmer. Durchlauferhitzer und Boiler auf ein effizientes Gerät umstellen und kaltes Wasser fürs Händewaschen. Ja. Und dann wäre man im Badezimmer, ich meine Föhn.
Hast du einen Föhn, genau?
Wir haben Föhn, aber ich benutze ihn nicht oft.
Ich habe neulich gehört, es gibt so ein Zeug, das sprühst du dir in die Haare rein und dann trocknen die schneller. dann kannst du beim Föhnen auch noch Strom sparen.
Echt?
Das ist natürlich Chemie, aber,
ach so,
das aber auch das habe ich, ja, ja, habe ich in einer Frauenzeitschrift, habe ich das gelesen. Ich war hellauf begeistert.
Ich kann beichten.
In der Tina oder so. Ja,
okay, wir haben eine, für Frauenzeitschrift habe ich später eine sehr gute Geschichte. Wenn es dir noch einfällt, am Schluss der Sendung kann ich die erzählen. Wir haben eine, ich kann eine kleine Beichte machen. Im Badezimmer haben wir so etwas wie so einen Heizlüfter. Ja. Aber warum? Weil wir überhaupt keine Heizung andrehen im Badezimmer. Das ist so klein und tatsächlich für die wenigen Tage, wo es mal richtig kalt ist und man sagt, so man geht duschen und so weiter, macht man das Ding für 5 Minuten an und das ist deutlich besser, als bis dann über den Heizkreislauf erstmal
das warm zu bekommen.
Das ist absolut für 5 Minuten, finde ich, das absolut in Ordnung. Kommt halt darüber, hast du meistens sowieso, wenn du Kinder hast. Also, weißt du,
so eine Wärmelampe oder was?
Nee, das ist tatsächlich so ein kleiner Heizlüfter, wo heiße Luft rauskommt, wie ein großer Föhn. So.
Also heiße Luft ist nicht so mein Ding.
Nicht so ein ganz kleiner und das ist tatsächlich für die wenigen Tage mal, aber dafür ist unsere Heizung konstant
im Badezimmer aus. Wir kommen nicht weiter, wir haben jetzt hier schon eine komplette Badezimmerparty gefeiert.
Wir haben noch nicht über deinen Whirlpool geredet. Ein Spa, ja. Egal, weiter. Gehen wir eine Tür weiter. So, wir sind bei dir im Schlafzimmer angelangt, Christian.
Ja.
Ihr habt hier auch Licht.
Auch da gibt es eine Energiesparlampe, glaube ich.
Noch. Oder LED, genau, da, was man machen kann.
Kann man auch sehr stimmungsvoll dann einstellen. Mhm. Ne? Es gibt ja auch diese Philips Hue-Lampen, mit denen man dann eben auch die Farbe wechseln kann und so weiter. Ja.
Aber die haben wieder eine Bridge, die zieht Strom.
Ne? Ja. Ich hab's auch nicht.
Ich bin
da komplett unromantisch.
Das heißt, wenn du unromantisch bist, habt ihr auch nicht mehr Geräte oder sowas.
Licht ausmachen.
Mehr ist dann im Schlafzimmer meistens nicht. Was hat man da sonst noch irgendwie, was Strom verbrauchen könnte? Vielleicht ein kleines Radio oder sowas.
Das Handynetzteil, das ist auch gerne mal. Auch da der Tipp, viele Netzteile verbrauchen auch Strom, dann, wenn kein Handy dran ist. Ja. Das merkt man manchmal dadurch, dass sie warm sind.
Ja? Aber das machen die wenigsten nur noch. Also das ist klar. Aber grundsätzlich gilt jedes Netzteil vom Stromkreislauf trennen, da hast du recht.
Auch aus Sicherheitsgründen.
Ja, wahrscheinlich steht vielleicht bei manchen auch ein Fernseher drin, aber der ist doch meistens vielleicht im Wohnzimmer oder sowas untergebracht. Von daher, wir können einfach mal weitergehen bei euch. Das Wohnzimmer ist ja gegenüber vom Schlafzimmer und da habt ihr einen Fernseher stehen, den haben wir auch zu Hause.
Ja.
Das ist bei uns schon so ein LED-Fernseher.
Bei uns auch.
Da haben wir damals schon, als die neu rauskamen, richtig Geld investiert und das Ding hält jetzt schon richtig lange und ist immer noch von der Energiebilanz sehr gut. Wir haben alles andere, was da dranhängen kann damals, was es noch gab, was man jetzt tatsächlich kaum noch nutzt, sowas wie
diese Set-Top-Boxen für Satellit.
Ja, wir haben alles abgeschafft sowieso.
DVB-T.
Das haben wir alles abgeschafft, weil wir das alles übers Internet.
Ist inzwischen ja auch in den Fernseher integriert.
Ist in vielen Fernsehen integriert und alles andere, was du hast, wenn du noch einen DVD-Player oder sowas hast oder vielleicht einen VHS-Videorekorder.
Minidisc.
Die kann man alle vom Netz trennen.
Genau, da ist bei uns auch eine Steckerleiste dran und das geht nur an, wenn man es dann tatsächlich mal benutzt. Genau,
gilt das Gleiche
für Bluetooth. Und beim Fernseher, da hatten wir tatsächlich damals die Diskussion, wir hatten einen sehr kleinen Fernseher vorher. Wie groß muss der Fernseher wirklich sein? Und das Erschreckende ist ja, dass sehr schnell die Fernseher sehr viel größer wurden, als das früher der Fall war. Früher war so ein großer Fernseher, den man im Wohnzimmer hatte, vielleicht 80 Zentimeter Bilddiagonale hatte der. So, und dann fing das irgendwie erst ab 1,20 Meter an und ich weiß nicht, wo es aufhört. Also wenn man mal in so einen großen Elektromarkt reingeht.
Auf die Größe kommt es immer an. Das ist meistens so bei allen Sachen.
Ja, aber was ich spannend fand, war, dass diese LED-Fernseher, als die damals eingeführt wurden, die waren trotzdem sparsamer als der 80 Zentimeter Wohnzimmerfernseher.
Und beim Fernseher, genau sind wir, also LED-Fernseher, da muss man tatsächlich sagen, auch da hat die EU bei vielen Sachen nachgebessert. Das Standby, wie du es vorhin schon gesagt hast, ist deutlich runterreguliert. Also die dürfen kaum noch was im Standby verbrauchen. Das hilft uns sehr, weil, obwohl es ja gebetsmühlenartig gesagt wird, mit den Steckerleisten machen das nicht immer alle. Das heißt, die neuen Geräte dürfen gar nicht so viel verbrauchen im Standby. Und was hat man da noch stehen? Wahrscheinlich, also wir haben klassischerweise den WLAN-Router und auch die Box sozusagen fürs Internet und Telefon vom Anbieter da stehen. Die beiden blinken ununterbrochen.
Kannst du programmieren, dass sie zu einer bestimmten Zeit ausgehen beispielsweise. Ja. Das kann man schon machen oder die Sendestärke einstellen.
Ja. Und es hilft tatsächlich, dass man sagen kann, so abends ab irgendwie 12 Uhr bis 7 Uhr, je nachdem, wann man standardmäßig immer aufsteht, dann geht das Ding aus und an, je nachdem.
Naja, und dann hat man halt diese TV-Sticks, ne, für das Internet-Streaming.
Ja, aber die
Die verbrauchen nicht viel, aber das sind halt genau dann diese Faktoren, worüber wir vorhin gesprochen haben, die dann in Summe dazu führen, dass sich dann halt vielleicht die effiziente LED-Lampe auf der Stromrechnung nicht direkt bemerkbar macht, wenn man im gleichen Zeitraum sich sowas dann eben anschafft oder was weiß ich, was die Leute irgendwie noch im Wohnzimmer rumstehen haben, was wir nicht haben. Den Roboterstaubsauger, der jeden Tag rumfährt oder so, was weiß ich.
HiFi-Anlage und Musik wird sehr oft im Wohnzimmer gehört. Das heißt, gerade alte Anlagen sind ja meistens vom Sound und so weiter sehr, sehr gut. Aber man muss sich klar machen, alte Anlagen im Standby ziehen die ohne Ende. Die Boxen und die Verstärker, die ziehen richtig Saft. Da einfach eine Steckerleiste hinmachen und vom Netz trennen und dann, wenn man Musik hört und den
Voll aufdrehen.
Ja. So ist es ja. Jetzt könnten wir noch drüber sprechen, was es sonst noch im Wohnzimmer gibt. Manche haben ja Laptop oder einen Arbeitsplatz dort, andere haben ein Arbeitszimmer. Da können wir auch getrennt mal bei euch, ihr habt ein Arbeitszimmer, rübergehen. Was man aber natürlich auch wieder da zum Thema mehr Geräte weiß, also ich glaube, es geht wahrscheinlich allen so, man sitzt zu Hause auf der Couch. Meistens hat man vielleicht sogar noch ein Tablet an oder noch zu zweit sitzt man da, guckt eigentlich auf sein Smartphone und surft gerade im Internet. Es läuft aber schon der Fernseher und vielleicht ist irgendwie auch noch das Licht an oder eine Bluetooth-Box an.
Dein Stromschwartipp ist jetzt miteinander reden.
Miteinander reden und tatsächlich ist es einfach nur zu verbildlichen, weil man immer denkt, die sind zwar alle tatsächlich nicht so sehr stark im Verbrauch, aber wir haben einfach deutlich mehr Geräte.
Ja.
Darum geht es einfach.
Ja. Also mein Handy, das zeigt mir so eine Bildschirmzeit, nennt sich das an.
Ja.
Wie viele Stunden benutze ich das durchschnittlich in der Woche? Das
sehe ich jetzt bei meiner Tochter.
Und ja, also bei mir sind das schon 3-4 Stunden. Und man hat früher gesagt, der Deutsche guckt im Durchschnitt 4 Stunden Fernsehen. Ich weiß gar nicht, also ich schätze mal, es ist wahrscheinlich noch ähnlich. Das heißt, da kommen dann quasi nochmal on top 4 Stunden Bildschirmzeit auf dem Handy, Tablet und so weiter.
Und dann gehen wir doch mal weiter, Arbeitszimmer, dann sitzt man hier und macht dann vielleicht Homeoffice oder abends die eine der schönsten Sachen, die Steuer fürs Finanzamt bereitet man vor.
Habe ich heute früh abgegeben.
Sehr schön. Also
auf Recyclingpapier ausgedruckt. Man kann sie aber auch rein elektronisch übrigens abgeben.
Also bitte, da bin ich jetzt mal vorne dran.
Da bin ich ein bisschen zu blöd. Ich check das mit diesem Zertifikat nicht.
Siehst du mal, da bin ich besser. Ja. Ich spare tatsächlich Papier ein.
Machen
wir
auch noch eine Folge, aufschreiben.
Ja, ich spare Papier ein. Ich mache das nur noch online. Da bin ich mal wenigstens vorne weg. Aber ansonsten ist halt ganz klar, hier ein Laptop ist immer vorzuziehen gegenüber so einem
Gaming-PC.
Meinem Gaming-PC. Der mit einer riesigen Grafikkarte alles Mögliche kann, aber man macht eigentlich nur YouTube und ein paar
Word. Die Elster-Software sieht einfach richtig gut aus.
Ja. Und also für die Steuer, für ein bisschen Word, ein paar Briefe und so weiter, da brauchst du gar nichts. Und die wirklich, die neuen Tablets, die sind alle so effizient und so von der Grafikkarte reduziert, dass man das eigentlich machen kann. Also tatsächlich auch da, alte Geräte kann man gerne austauschen. Und
es hängt davon ab, wie häufig man die tatsächlich benutzt.
Das ist es,
Also mein Drucker bei mir zu Hause, der geht alle paar Monate geht der mal an. So. Und den deswegen auszutauschen, das lohnt sich sicher nicht.
Nein.
Und da muss man auch, hat zwar nichts mit Strom sparen zu tun, aber beispielsweise Tintenstrahldrucker, in der Zeit trocknen die einfach ein und ich habe wahnsinnige Kosten. Also dann lieber irgendwo einen alten Laserdrucker organisieren, wo es noch Toner für gibt.
Oder ich meine, du bist in Berlin, eigentlich brauchst du hier gar keinen. Hier ist alle Nase lang, Christian, ist hier ein Copyshop.
Das stimmt. Müsste man mal durchrechnen, ob sich das lohnt.
Ja. Und aber ich meine, gerade so alte PCs, wenn man tatsächlich die Sachen sehr viel nutzt und so, da lohnt es sich einfach, die Dinger auch mal wieder auszusortieren und rauszuschmeißen, weil die einfach ohne Ende Strom verbrauchen.
Und alte Geräte vor allen Dingen auch eine ganze Menge wertvolle Ressourcen enthalten.
Richtig, entsorgen ist genau also immer.
Gold, seltene Erden, genauso auch beim Mobiltelefon.
Und jetzt kommen wir in die Küche rüber und eigentlich fängt es da jetzt wird es spannend, das sind die großen Geräte.
Genau. Über den Kühlschrank haben wir schon gesprochen. Ich habe nur einen ganz kleinen Unterbau-Kühlschrank.
Ja.
Ich hatte sogar fast überlegt, auf das Gefrierfach zu verzichten, weil wie oft nutzt man wirklich Eiswürfel? Also da gilt genau wie beim Fernseher, wie groß brauche ich es denn
total
wirklich?
Das ist tatsächlich, das ist die größte Herausforderung. Und da geht es nicht immer nur total um die Sache, dass man sagen muss, brauche ich es unbedingt und ist vielleicht das kleinere Gerät auch tatsächlich sehr viel sparsamer als das bisschen größere. Also von den Preisen ist es tatsächlich so, dass die manchmal ein bisschen fast nicht wirklich billiger sind. Aber wenn man da wieder auf das Thema Ressourcen kommt, dann ist es natürlich, da ist weniger verbaut, das ist einfach deutlich besser. Und gerade beim Kühlschrank ist es so, da ist schrecklich der Trend dazu, auch in den ganzen Märkten, wenn man reingeht, in diesem American Style. Das heißt, zwei Flügeltüren, dann ist ein Eiswürfelmaker drin und tatsächlich irgendwie auch schon ein Fernseher oder sowas integriert bei diesen richtig krassen Dingern, wo ich mir so denke, das Ding braucht kein Mensch und das zieht Strom und ja, das ist zu zwei Drittel leer.
Das haben, so viele haben das doch gar nicht, oder?
Ja, aber trotzdem, also zu groß ist es so.
Ja,
zu groß sind alle Geräte.
Absolut.
Natürlich gibt es ja nochmal so, aber eigentlich brauchst du so, eigentlich so zwei Personen reicht so ein kleiner Kühlschrank, wie ihr es habt, und dann noch ein kleines Eisfach, wenn man das irgendwie haben möchte und mehr nicht. Und bei einem 3-4-Personen-Haushalt dann maximal so 88 Zentimeter hoch oder 1,20 Meter mit einem getrennten Kühlgefrierteil, wenn man das haben möchte. Und da gibt es, wie gesagt, sehr effiziente und sehr gute Geräte. Und beim Kühlschrank, weil der 24 Stunden am Tag läuft, gilt die Faustregel, alle 10 Jahre schmeißt das Ding raus. Tatsächlich, weil auch da eben die Dichtungen schlechter werden und sich da sehr viel getan hat. Vor allem in den letzten 10 Jahren von der Energieeffizienz ist da unwahrscheinlich viel passiert.
Es gibt ja Strommessgeräte. Die kann man sich bei Verbraucherzentralen, teilweise auch bei Umweltverbänden kostenfrei ausleihen.
Ja.
Einfach mal dranhängen.
Ja, einfach mal 2-3 Tage
und dann durchlaufen lassen und dann mal schauen, wie viel verbraucht der wirklich. Mhm. Also wenn man ein neues Gerät hat, nicht erschrecken. Der Verbrauch, der angezeigt wird, ist manchmal höher als das, was auf dem Label angezeigt wird. Das liegt aber daran, dass die Labels unter Laborbedingungen gemessen werden und wenn es in der Küche dann halt mal ein paar Grad wärmer oder kälter ist, dann ist das, macht das schon einen riesen Unterschied. Und da fangen übrigens auch schon die Stromspartipps an. Also je wärmer ich die Küche heize, desto mehr Strom verbraucht auch der Kühlschrank.
Ja. Und so umso kälter ich den einstelle, umso mehr muss er natürlich arbeiten, dass er dann eben die Lebensmittel, die drin sind, runterkühlt.
Genau. Mein Kühlschrank läuft bei 7 Grad. Ich kann das relativ genau einstellen bei meinem Kühlschrank.
Aber kann man auch ein Thermometer
einfach. Man kann auch ein Thermometer reinlegen.
Markt für 1,99 €, das legst du rein und nach 3 Stunden weißt du
einfach. Genau, aber ich wollte nur sagen, 7 Grad reicht. Mhm. Man muss den nicht viel kälter stellen. Die Sachen halten eigentlich da auch ausreichend frisch drin. Und was im Labor auch nicht gemacht wird, niemand stellt im Labor eine kochend heiße Suppe in den Kühlschrank.
Ja.
Also immer, wenn man was gekocht hat, in den Kühlschrank stellen, vollständig abkühlen lassen, vielleicht auch irgendwie draußen am Fenster, am Balkon, dann erst reinstellen.
Und es geht auch umgekehrt. Das heißt, wenn du was Gefrorenes gekauft hast oder was auftauen möchtest, was in deinem Gefrierteil war, dann stellst du das dann einen Tag vorher nämlich in den Kühlschrank rein und das hilft dann einfach, dass der weniger runterkühlen muss, weil durch die Kälte von dem Gefrorenen er einfach weniger arbeiten muss.
Und wenn es draußen geschneit hat, ganz viel Schnee einsammeln und den Kühlschrank damit vollstopfen.
Ja, oder tatsächlich, wenn du sagst, ich habe das jetzt und irgendwie, ich bin jetzt irgendwie plötzlich irgendwie Trauer, meine Familie hat mich verlassen und ich bin jetzt allein und habe so einen doppelflügeligen Kühlschrank, kannst du dich entweder selber reinstellen oder du füllst den mit Styropor aus. Also nein, tatsächlich.
Telefonbücher habe ich mal gehört. Bei den Eisfächern, wenn die voll sind, gibt es Telefonbücher überhaupt noch?
Ich weiß nicht,
also, ob das datenschutzrechtlich geht. Ja, wenn man noch welche zu Hause hat und niemandem verrät, habe ich mal gehört, man soll dann diese Eisfächer, wenn man sie nicht voll hat, mit Telefonbüchern vollstopfen.
Ja, nein, aber tatsächlich was reinmachen, was einfach verhindert, dass die Luft, weil es wird hier die Luft gekühlt. Das heißt, du machst das Ding auf und die ganze kalte Luft fällt raus, läuft raus und warme Luft rein und dann kühlt es wieder runter. Und wenn es voll ist, dann läuft es einfach super gut, weil da nichts mehr entweichen kann. Für einen Kühlschrank total wichtig. Also da festhalten, richtige Größe, richtig einstellen und richtig benutzen.
Gut, was haben wir noch?
Den Herd. Und den Backofen.
Herd. Ich habe einen Gasherd.
Ja, das ist super effizient, weil du natürlich anmachst, Feuer an, Hitze ausmachen, Energie aus.
Genau.
Ja. Da gibt es natürlich elektrische Alternativen. Wenn man jetzt nicht so einen ganz alten E-Herd hat, die müssen natürlich unwahrscheinlich viel Energie verbrauchen, um erstmal aufzuheizen. Und dann erhitzen die sehr viel Metall und das hält sich unwahrscheinlich lange in diesen Dingen nach. Man könnte die früher ausmachen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Verbreitung noch ist von diesen alten Elektroherden. Aber die gibt es sicherlich noch gerade
in, ja, in Berlin gehört ja der Herd zur Wohnung. Also wobei wir haben halt viel Gas. Ne? Ja, aber gibt's bestimmt.
Aber wir haben zu Hause einen Induktionsherd. Da habe ich auch tatsächlich damals schon vor 6 Jahren Geld investiert, um das Ding zu holen. Und auch einen neuen Backofen eben, weil beides richtig alt war. Und ich habe das einfach in den Keller gestellt und auf eigene Kosten mir einen neuen geholt, weil ich auch sehr viele über das Klimakochbuch koche und es gerne mag. Und Gas wir nicht haben. Und den habe ich auf Pump, wie man so schön sagt, gekauft. Und das hat sich tatsächlich auch auf der Stromrechnung bemerkbar gemacht, weil wir jetzt viel, viel mehr gekocht haben noch als vorher. Und auch der Verbrauch darunter ging ein bisschen.
Aber auch beim Induktionsherd gilt wahrscheinlich, der Topf muss zur Platte oder zu diesem, wie nennt man das dann da, Kreisel?
Ja, wobei da ist noch ein bisschen anders, das läuft ja anders, aber trotzdem da gilt es grundsätzlich, man muss den richtigen Topf auf die Platte setzen und natürlich da beim Kochen gibt es die Klassiker, die hatten wir auch schon beim Klimakochbuch, immer mit einem Deckel auf dem Topf kochen, dann geht es um 30% schneller oder günstiger, nicht schneller, aber es geht schneller und auch noch 30% weniger Energie verbrauchst du. Beim Induktions ist es jetzt auch nicht so wie bei Gas, aber wenn man ein Ceranfeld oder so ein altes Feld hat, dann kann man tatsächlich schon um die 5 bis paar Minuten früher ausmachen, weil die Restwärme immer noch hilft, dass die Lebensmittel gar werden. Also man muss dann eben nicht bis zum Schluss irgendwie die Nudeln bei voller Power kochen, sondern kann man tatsächlich so 3, 4 Minuten früher ausmachen und es kocht immer noch nach.
Beim Backofen?
Vorheizen einsparen.
Umluft?
Und, ja, Umluft.
Ich habe nur den Gasherd, ne, der hat das leider nicht. Aber was ich beispielsweise gerne mache, ist, ich backe gerne Brot. Und ich backe dann nicht nur ein Brot, sondern ich backe dann 3 Brote, dann ist der Backofen voll und ich kann noch 2 verschenken.
Das ist sowas. Ja. Ne? Ich habe aber noch gar keins bekommen.
Ja, machen wir noch.
Super. Dann haben wir eigentlich den Herd und den Backofen durch. Auch da gilt natürlich, beim Backofen und so weiter gibt es schon ein bisschen Energielabel, aber es ist noch nicht so weit verbreitet. Und da geht es tatsächlich eher um die Nutzung, die wichtig ist. In der Küche, jetzt kommt es halt drauf an, euer Badezimmer ist sehr klein, aber wo steht denn eigentlich eure Waschmaschine?
Die Waschmaschine steht in der Küche und seit neuestem ein Waschtrockner.
Okay.
So, und jetzt wird es natürlich spannend, wie sieht meine Stromrechnung nächstes Jahr aus? Also der Waschtrockner ist eine Kombination aus einer Waschmaschine und einem Trockner.
Ja.
Der kann in einem Durchgang waschen und danach wird die Wäsche getrocknet. Und Trocknen verbraucht natürlich unglaublich viel Energie.
Das ist einer der größten Stromfresser, kann man jetzt schon mal
deswegen
sagen.
Deswegen gibt es bei uns eine Golden Rule, das Ding wird maximal einmal die Woche angeschaltet.
Okay.
Ja. Und schauen wir mal, wo die Reise damit hingeht. Aber es ist beispielsweise im Winter auch so, dass wenn man im Winter den Trockner benutzt, das im Zweifelsfall energiesparender ist, als das Fenster auf Kipp stehen zu haben. Ja? Weil je nachdem, wie dicht die Fenster sind, möchte man ja auch die warme Feuchtigkeit nicht im Raum haben.
Der muss raus, schimmeln.
Ja, und dann geht natürlich auch Energie flöten. Also im Winter kann das sehr sinnvoll sein. Ich gebe es zu, bei uns ist es jetzt echt auch eine Komfortentscheidung gewesen.
Okay. Hatte der ein Energielabel?
Für die Waschtrockner selber gibt es die nicht.
Sondern die werden dann getrennt bewertet wahrscheinlich, oder? Wie läuft das? Das weiß ich auch gar nicht. Aber ist auch schon wieder
ein Thema. Also ich habe mir natürlich sehr genau den Stromverbrauch angeguckt, auch den kompletten Stromverbrauch pro Waschzyklus, pro Trockenzyklus und so weiter. Es gibt aber einen Unterschied bei Trocknern und bei Waschtrocknern. Das sind die sogenannten Wärmepumpentrockner.
Ja.
Die sehr viel Stromspanner sind als Standardmodelle und ich wollte mir eigentlich einen Wärmepumpenwaschtrockner kaufen. Das war eigentlich die Idee.
Ja.
Bis wir dann kurz, bevor wir den bestellt haben, festgestellt haben, der ist 2 Zentimeter größer als ein Standardgerät, passt nicht unter die Küchenzeile.
Solche Dinge verhindern den Klimaschutz.
Ja, das ist irre, oder?
Ja, aber auch da, klar, es ist wahrscheinlich, wie war die Entscheidung dahin, dass ihr gesagt habt, wie groß das Ding sein muss? Also auch da gilt ja bei der weißen Ware, wie man das unter uns Experten nennt, gilt immer die Größe. Also wie viel Kilogramm Fassungsvermögen hat denn die Waschmaschine? Weil tatsächlich als nächster Tipp ist erstmal so bei der Waschmaschine immer darauf achten, dass das Ding nicht zu groß ist. Weil wenn die Waschmaschine 8 Kilogramm fassen kann und ich bin ein Single-Haushalt, dann muss ich ja wahrscheinlich irgendwie 2 Wochen lang warten und alles tragen, bis ich die mal richtig voll kriege, damit sich das irgendwie lohnt zu waschen.
Genau. Oder man muss zumindest richtig planen, dass man es eben voll bekommt. Die neuen Geräte haben zwar so eine Elektronik, die messen kann, wie viel Wäsche ist tatsächlich drin, wie viel Gewicht ist drin und entsprechend weniger dann auch verbrauchen, also den Verbrauch anpassen.
Aber nicht so proportional.
Aber die können das nicht komplett ausgleichen.
Na klar. Ne? Ja. Also von daher erstmal der Tipp von unserer Seite, kauft Geräte, wieder auch beim Wäschewaschen und Wäschetrocknen mit der richtigen Größe. Man sagt so, bei 1 bis 2 Personen Haushalte soll es so irgendwie zwischen 5 und 6 Kilogramm sein. Die sind auch wieder schwer zu bekommen. Die
sind schwer zu bekommen inzwischen, ja.
Ja, aber tatsächlich gilt da Nachfragen. Die sind dann ein bisschen kleiner auch. Die passen auch mal in eine Ecke rein oder sowas. Sind nicht ganz so breit wie die anderen Geräte.
Nicht so tief vor allen Dingen. Ja. Das ist jetzt der Trend, dass sie nicht so tief sind.
Und dann eben so 2, 3, 3, 4 Personen, kann man schon sagen, bis zu 7 Kilo und dann halt, wenn man eine Großfamilie ist, einfach na klar drüber gehen. Aber auch das lohnt sich, weil man wäscht weniger, man muss nicht so oft mit einer halbvollen Maschine waschen und was man sich natürlich denken muss, ist immer die Eco-Programme nutzen, die dauern länger, aber dafür. Aber
wenn ich jetzt so ein Vogel bin, der jetzt irgendwie nur rote oder grüne oder blaue Kleidung trägt, ausschließlich, dann bekomme ich die auch voll.
Ah, das kann gut sein, wenn auch,
sollte man vielleicht auch einen Öko-Tipp
ausschließlich
die gleiche Farbe tragen.
Ja. Nein, aber Spaß beiseite, ganz wichtig ist natürlich auch die Waschtemperatur. Also wir reden natürlich über das Öko-Programm, das dauert lange, weil, warum dauert es länger? Es hat deutlich geringere Temperaturen, dadurch wäscht es aber natürlich länger, weil die Wäsche muss ja sauber werden trotzdem. Und dabei
Nerd-Alarm, der Sinnersche Kreis.
ja. Sowas. Aber grundsätzlich gilt, ihr könnt eigentlich auch alles nicht so heiß waschen, wie ihr es tragen wollt.
Ja.
Also bei, sag ich mal, 30 Grad.
Sag sowas nicht so laut, dann kommt einer auf die Idee und erfindet so eine Kühlwaschmaschine, wo du dann die Sachen gekühlt direkt anziehen kannst.
Bei den tropischen Nächten.
Ja.
Aber tatsächlich, 30 Grad reicht für fast alles aus. Also komplett, ja. Alles, was ihr im Alltag tragt, ihr seid ja nicht wahrscheinlich irgendwo Malochen in der unten unter Tagebau oder sowas oder in der Fabrik und sowas, die meisten. Das heißt, da kann man für 30 Grad alles waschen. Klar. Und das, was man so sagt, immer mit den Handtüchern, der Küche und so weiter, auch das muss man nicht kochen. Das heißt, nicht diese 80, 90, 95 Grad, die anbieten, das braucht man eigentlich nie, dieses Programm. Maximal 60 Grad reichen vollkommen aus, um alles da sauber zu machen und auch da die Eco-Programme nutzen. Ja. Man sagt nur so ein bisschen als Tipp, es reicht vollkommen aus, weil man muss so eine Maschine auch pflegen. Ja, genauso wie das Auto andere pflegen, muss man seine Waschmaschine pflegen. Und da sagt man als Standard so einmal im Monat bei 60 Grad ohne Eco-Programm, weil das Eco-Programm, wie ich es erklärt habe, bei 60 Grad wäscht nicht bei 60 Grad, sondern es wäscht wahrscheinlich bei 30 Grad, ja, nur viel länger. Einmal im Monat sollte man trotzdem bei 60 Grad richtig durchwaschen, auch mal mit einem Vollwaschprogramm, Vollwaschmittel, das hat dann so ein bisschen Bleiche und Bleiche, so weiter, genau, drin.
Also die Hygiene kommt durch die Bleiche und genau, die Bleiche, die wird sogar schon ab 40 Grad aktiviert.
So ist es, aber insgesamt sagt man trotzdem, ja, für die richtige Wirkung, dass das Ding gepflegt wird, sollte man einmal, und das ist kein Klima-Fauxpas, da kann, ja, man machen,
aber weiße Hemden beispielsweise, Grad, kann ich selbst bestätigen, bei 40 Grad werden die perfekt weiß.
Super, ja. Also abschließend können wir sagen, achtet auf die richtige Waschtemperatur, nicht zu hoch, und nutzt das Eco-Programm. Jetzt sind wir in der Küche eigentlich durch, aber ich sehe hier noch das letzte Gerät bei dir stehen, einen Wasserkocher.
Ja, es gibt noch den Wasserkocher.
Und das ist einer der wirklich guten Klimaschutzhelfer auch in der Küche.
Ja, also es ist auf jeden Fall effizienter als im Wasserkessel auf der Elektroherdplatte, weil die Wärme so direkt übertragen, genau, wird. Da gibt es aber natürlich auch noch Tipps, natürlich genau die Menge Wasser so nur kochen, die man, ja, braucht.
Und nicht immer 2 Liter, nur weil du mal eine Tasse Tee machst.
Und es gibt auch Wasserkocher, da kann ich die Temperatur voreinstellen, wenn ich beispielsweise einen grünen Tee trinken möchte.
So ist es.
Was ist die perfekte Temperatur?
80 Grad.
Ja, genau. Der erhitzt dann nur bis 80 Grad, das muss nicht kochen.
So ist es. Und dann sind wir eigentlich, wenn wir jetzt auch hier rumschauen, einen Kühlschrank hatten wir, gut, da gibt es noch einen guten Tipp, mach den mal regelmäßig auch sauber, also nicht nur innen, sondern auch hinten, hast du ihn schon mal vorgezogen und hinten abgebürstet und abgesaugt?
Ja, das sollte ich nochmal machen.
Das solltest du machen, ja, also ich bin erschrocken letztens, als ich das gemacht habe, was hinten alles vorgetan hat, und es hilft einfach, dass hinten die Elemente einfach mit dem Kompressor deutlich besser Luft bekommen und nicht so viel arbeiten müssen, und das ist ein richtig guter Tipp. Mhm. Einfach vorziehen, absaugen, abbürsten, ja, und dann läuft das Ding wieder auch viel leiser. Das
dann habe ich gehört, es gibt Menschen, die haben so eine Espressomaschine zu Hause.
Ich auch. Und wie benutzt du die?
Momentan habe ich so eine Detox-Phase und trinke überhaupt keinen Kaffee.
Ah ja.
Aber ansonsten gerne mehrere Tassen am Tag, und die hält natürlich dann auch immer schön das warme Wasser bereit. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eins der Geräte, was dann letztendlich wieder den Stromverbrauch treibt in den Haushalten, und Espressomaschine ist ja in den letzten Jahren noch immer beliebter geworden.
Ja, also einfach ausschalten. Wenn du sie nicht brauchst, das heißt, es ist der letzte Kaffee, dann ausschalten und dann vielleicht eher überlegen, wenn du am Nachmittag nochmal einen willst, dann machst du sie nochmal an.
Ja.
Also ich glaube, das Aufheizen ist ja ein ständiger Prozess. Das heißt, ich glaube, da zu glauben, ich lasse sie durchlaufen, die bleibt heiß, das stimmt nicht, weil sie heizt ja ständig, um den Druck und um die Hitze zu haben, im Kessel ständig auf. Das heißt, man kann es auch nach 3 Stunden anmachen und dann ist sie nach 10 Minuten heiß und dann hat man einfach 2 Stunden gespart. Christian, ich dachte, das wird eine schnelle Folge. Und wir haben hier uns um Kopf und Kragen geredet. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir entweder heute die Hälfte der Hörer, wenn wir überhaupt schon welche hatten, verloren, oder wir konnten durch unser Wissen glänzen. Aber zum Ende hin haben wir tatsächlich jetzt eigentlich alles abgehakt, was wir brauchten. Wir haben gesagt, wir reden heute mal über den Stromverbrauch im Haushalt, über Ökostrom, über Energieeffizienzia, die du mir demnächst vorstellen möchtest.
Haben wir die Welt heute wieder gerettet?
Zumindest wird unwahrscheinlich viel Wissen bereichert.
Ja, aber jetzt kommt nochmal ein Spoiler, und zwar: Strom ist nicht alles. Strom ist echt nur ein kleiner Teil der Energie, die wir verbrauchen. Also wir verbrauchen wesentlich mehr für Wärme und für den Verkehrssektor zusammengenommen. Ne? Und wenn wir künftig darüber sprechen, dass beispielsweise dann Autos elektrisch betrieben werden statt mit Benzin, dass Häuser vielleicht dann eben auch elektrisch beheizt werden, wird der Stromverbrauch natürlich eben auch steigen. Ne? Ja. Dann wird Strom wahrscheinlich auch wichtiger, vor allen Dingen Strom sparen wird wichtiger.
Und dann, Christian.
Und dann kommt Effizienz, ja. Und dann, dann kommt meine Folge.
Dann machen wir.
Da wirst du stumm geschaltet.
Unterstrom Teil 2. Und dann machen wir einfach sozusagen Teil 2. Ich meine, im Kino gibt es von allem ein Spin-off und Teil 2. Warum machen wir nicht eine Stromreihe?
Ja, die Rückkehr von Mr. Stromspiegel.
In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit.
Ja. Und hört wieder rein. Abonniert uns vor allen Dingen, wenn, ja, ihr euch, wenn ihr uns zum ersten Mal gehört habt.
Auf iTunes, Spotify, Google Podcasts, auf unserer Website.
Schreibt uns E-Mails, Heiratsanträge für Mr. Stromspiegel, wenn ihr das nicht schon nach der Jolie die Idee hattet. Aber auch gerne Fragen, die wir gerne beantworten. Ich hatte übrigens heute spontan die Idee, wir können auch so ein paar Nachklapp-Specials machen. Wenn ihr zu so einem Thema wie jetzt Stromverbrauch Nachfragen habt, dann machen wir dann ein kurzes Special zu und versuchen die zu beantworten und gehen auch gerne auf eure Kritik ein.
Und wir würden gerne hören, wie es geklappt hat. Und wir fangen damit an. Ich berichte, wie versprochen, das nächste Mal oder das übernächste Mal, je nachdem, wie schnell es klappt, von meinem Kontowechsel. Das könnten wir eigentlich auch mit Leuten machen, die
sozusagen... Darf ich dir den ersten Cent überweisen?
Ja.
Ach, das mache ich.
Na denn, ich warte auf die Überweisung. Macht's gut.